Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, dem Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko.
Hallo, ihr Lieben.
Hallöchen. Ey, es ist passiert. Wir haben angefangen, unsere Mutant Year Sonntag-Runde zu spielen. Also Mutant Year Zero. Und es war super cool. Ich habe alles, was ich vorbereitet hatte, also nicht alles, aber ich habe ganz viel von dem, was ich vorbereitet habe, einfach weggeschmissen und habe dann irgendwas improvisiert in der Arche. Ja, weil ich dachte mir so, Alter, dann bauen wir die Arche und so, machen das alles. Hat wahnsinnig lang gedauert, aber ich habe zwischendrin dann immer so Check-ins gemacht und habe dann immer so gefragt, ganz kurz, wir sind noch gar nicht wirklich am Ende von dieser kreativen Zusammenschaffphase. Ist das für alle cool? Sollen wir hier mal einen Cut machen? Sollen wir einfach mal ins Spiel? Wie sieht's aus? Und alle waren so, nee, es macht mega Spaß. Und die ganze Runde hatte so richtig Spaß daran, einfach irgendwie, keine Ahnung, 5 Stunden oder was, oder 4 Stunden Charaktere zu bauen, Arche zu bauen. Cool. Wir haben eine krasse Karte, die ich auch mal auf Patreon und auf Instagram stellen werde für euch, wenn ihr Lust habt, die euch mal anzuschauen. Super coole Karte, irgendwie so gezeichnet mal so eben. Und dann war diese Arche so cool und mit coolen NPCs. Da war ich so, nee, wir können jetzt nicht in der Zone anfangen, wir müssen jetzt in dieser Arche anfangen. Ja, ja. Und haben dann in dieser verlassenen Werft, die wir uns da ausgedacht haben, angefangen zu spielen. Und die wurden angegriffen von so einem komischen Viech, was einen mit Fäulnis befallen hat. Und dann mussten die da mit so einer Flex das Bein amputieren und so. Und es war richtig gritty und es war aber richtig spannend direkt. Und dann ist dabei der Generator in dieser Werft kaputt gegangen. Und jetzt mussten sie halt raus, um praktisch einen Teil dafür zu besorgen, um das zu besorgen. So, mega, mega, mega cool. War super spannend. In, ich glaube, 3 oder 4 Wochen spielen wir weiter. Richtig geil.
Kann auch einfach sein, dass wir so gut geworden sind darin, einfach Content rauszuhauen. Also jetzt mal ungeachtet von der Qualität, ja, das muss man immer selbst rausfinden. Aber wir sind einfach so gut darin, Gleise zu legen, wo man hinfahren kann, dass wir manchmal vergessen, dass manche Züge auch erstmal gebaut werden müssen, bevor sie fahren.
Ja,
und so, ne? Ich kenne das auch voll. Ist aber schön. Ich glaube, die Kunst liegt dann darin, zu verstehen, wann man losfährt und noch ein bisschen Raum zu lesen und dem Zeit zu geben.
Ja, sehr schön.
Aber es hört sich toll an. Ich finde auch, den Namen finde ich richtig gut. Mutant
Year Sonntag.
Year Sonntag, ja. Finde ich richtig, richtig gestalten.
Runden brauchen Namen.
Ja, total, auf jeden Fall. Also habe ich auch gemerkt, wenn man keinen Namen hat, ist man keine Runde. Wenn ihr das hört, tut mir leid. So ist es.
Was ging bei dir ab?
Ja, meistens benennt man sie nach den Wochentagen. Ja, ist schon so, aber großartig. Ich war auf dem Hamstercon. Ich bin gegen Mittag dorthin, habe es mir angeschaut. Tolle Location, wir hatten super Wetter. Ja, also ich glaube, wir hatten 24 Grad im Schatten. Wir hatten ganz, ganz, ganz tolle Umgebung und auch die Halle und sowas, wo wir waren. Also die Location war echt toll.
Mega.
Der Service hat super funktioniert. Die Küche war toll.
Die Preise waren echt.
Ich war nicht in der Küche.
Ja, okay.
Aber ich fand das Ergebnis gut. Ich glaube, also es ist auch wirklich ein sehr günstiges Con, also es ist auch nicht irgendwie krasse Catering-Preise, sondern das war wirklich sehr, sehr überschaubar. Und also wie gesagt, qualitätsmäßig toll und hat natürlich auch Rollenspiel gespielt, Leute getroffen, wie es dann halt so ist. Und man findet dann Leute, die auch da sind, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind und quatscht dann hier mal und da mal. Und ich habe im Mittelslot, habe ich sogar gespielleitert, und zwar habe ich Morgborg gespielleitert.
Cool.
Das hatte ich ursprünglich mal für eine andere Gruppe vorbereitet. Das war eigentlich nur so ein kleiner Dungeon. Der heißt Bloat. Der ist im letzten Scene drin gewesen. Und also die größte Bedrohung in dem Dungeon und das tödlichste von allen war so ein Item, das der Spieler in der Charaktererstellung bekommen hat, wo man so Barbaren beschwört aus der Blutebene, die so eine 30-prozentige Chance haben, sich gegen die Gruppe zu stellen.
What the fuck?
Und die Gruppe wurde von denen einfach fast ausgelöscht.
Alter, was für eine witzige Gruppe.
Okay, witzig, ja. Ja, das war echt cool. Und die eine Spielerin hatte eine Fähigkeit, dass sie 50% Chance hat, dass selbst der Tod sie nicht will und sie wieder zurückschickt. Und sie dann wirklich so eine schlechte Ausrede dafür hat, warum sie das überlebt hat. Finde ich auch eine tolle Fähigkeit. Und ist auch tatsächlich so gewesen.
Geil.
So, sie ist dann, der Charakter ist gestorben, kam dann wieder und meinte so, ja, da war so ein Loch, da wo der mich in den Boden gehämmert hat. Da bin ich dann durchgeklettert und jetzt bin ich hier rausgekommen.
Witzig.
Das war echt toll, das hat richtig Spaß gemacht und der Dungeon war auch toll, ich spoilere euch jetzt gar nicht groß, aber das Thema war schon gut umgesetzt und der war kurz und knackig. Ich habe glaube ich eine Dreiviertelstunde vor dem Slot sind wir zum Ende gekommen.
Ah, Ah ja, cool.
Es waren immer sehr kreative Lösungen dabei und das Interessante war, dass wir dann wirklich 15 Minuten noch Nachbesprechung hatten, wo auch so ein bisschen Epilog noch passiert ist. Und dann hatten die Spieler einfach noch so 30 Minuten, um sich was zu essen zu holen und zu gucken, wo sie eigentlich hin müssen. Und es war sehr gut. Also
geil,
ja. Es funktioniert, dir noch so Platz zu geben, auch für mich. Denn ich habe direkt im Anschluss durfte ich Spieler sein bei einem OSR-Game, und zwar bei Segler auf sternenloser See.
Ah, kenne ich.
Einem Trichter. Hast du schon gespielt?
Nee, aber es ist macht man häufig für Dungeon Crawl Classic, ne?
Ja, das ist, glaube ich, so der Trichter überhaupt, den man da spielt, so der wahrscheinlich der bekannteste.
Aber habt ihr mit DCC auch
gespielt? Wir haben es mit DCC gespielt. Der Spielleiter hat sich viele Freiheiten genommen und man hat auch gemerkt, dass es eher einen narrativen Fokus hat. Aber es sind halt wirklich alle naselangen Leute einfach, also die Charaktere sind dann einfach gestorben, es ist dumm gelaufen, es ist lustig gelaufen. Und ich sag dir kurz mein Highlight.
Ja, bitte.
So, niemand kann sich mehr an irgendwas erinnern, bestimmt von dem Ding, aber die erinnern sich alle noch daran, dass mein Gossenjunge, der Rotze Paul, da ist einer zu so einem Brunnen gegangen, dann wollte so eine Entität ihn übernehmen, dass er in diesen Brunnen springt und der widersteht halt, läuft so weg. Und dann meint der Rotze Paul so, was war? Na, das ist eine dunkle Entität, das war total gruselig. Dann meint er so, glaubst du, ich habe Angst? Ich traue mich das. Und das so als Mutprobe gesehen, ist dann so hingegangen und hat versucht, in den Brunnen zu spucken. Der Spielleiter total hat mich so angeguckt und hat gefragt so, machst du das wirklich? So, ja, der sieht das als Mutprobe, der ist leicht herausgefordert, der junge Mann. Da geht so hin und will in den Brunnen spucken. Und er so, ja, du hast auch diese Stimme und so. Und dann schafft er halt echt diesen Check, spuckt in den Brunnen, läuft zurück und meint so, seht ihr, ich habe keine Angst. Das ist so dumm.
Geil.
Richtig Spaß gemacht. Und dafür ist halt auch Platz in so einem Funnel. Das war echt toll. Ich mochte ihn, der war halt so schön DCC abgefahren.
Ja, ja. Ne? Nicht das soll so, der soll auch, ich habe den noch nie gespielt, der soll ziemlich cool sein, tatsächlich.
Ja, ich glaube auch, den kannst du bestimmt auch mit einem Level-0-Charakter von Shadow Dark spielen. Da gibt es auch so Funnel-Regeln dafür. Und ich glaube, das wird auch der Länge in dem Slot ganz gut tun, wenn man ein paar von den Regeln droppt, was der Spielleiter auch netterweise gemacht hat. Es hat echt Spaß gemacht und dann sind wir nach Hause, also das war echt toll.
Geil.
Ein Shoutout an alle, die mich getroffen haben und Hallo gesagt haben, ich bin sehr gefreut. Ich habe ein paar Visitenkarten verteilt und ja.
Schön, war voll gut. Hört sich richtig cool an. Ja, ich war nicht auf der HamsterCon, ich hab da leider zu tun gehabt, auch wenn ich da eigentlich hinwolle, nächstes Jahr sehr, sehr gerne.
Jetzt der Hard Knock Live.
So ist es eben. Aber dafür habe ich 2 Runden London Dawn Archives gespielt. Und ich würde dir gerne davon berichten, denn es war auf jeden Fall ein Banger. Also dieser erhoffte Hype-Faktor ist in jedem Fall eingetreten.
Cool.
Irgendwie, ich musste so lachen, weil dann plötzlich alle auch so so eine Viertelstunde zu früh da waren, während ich noch so mir was am oder uns was am Essen machen war. Und dann war ich so, sag mal, was ist mit euch heute los? Und dann meinte ein Spieler, alle sind hyped, deswegen sind wir alle früher da als sonst. Und ich so, okay, gut, alles klar. So, schon mal gutes Zeichen. Ich mache erstmal nur eine Kurzzusammenfassung von den Figuren und dann recap ich dir, was passiert ist. Und ich werde später, also so habe ich es mir für heute überlegt, später dann, wenn wir ins Problem gehen, werde ich dir und euch gerne mal, wie wir es auch in der zweiten Staffel von London Dawn gemacht haben, nochmal so eine Art Background zu den ganzen Figuren liefern und werde dir dann auch mal die Connections, die ihr Monster of the Week immer ganz schön macht, zwischen den Spielerfiguren und Spielerinnenfiguren mal so erklären. Und dann können wir uns mal überlegen, was sind vielleicht Themen, Arcs, die relevant werden. Und dann habe ich, wenn wir die Zeit noch wollen, auch noch so ein Mini-Problem noch. So, also, wen haben wir dabei? Wir haben dabei Jenna Kershaw, eine Magierin, eventuell sogar Gesandte des Magischen Rats, das wissen wir noch nicht ganz genau, hat ist so irgendwo zwischen Harry Dresden und John Constantine, würde man sagen, also ist so nicht immer so ernst wie Harry Dresden, so ist aber, ja, aber hat so trotzdem so diese Vibes, trägt immer so einen grünen Trenchcoat und es wird später noch wichtig und wird von manchen Leuten, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, auch die Frau in Grün genannt. Da werden wir später noch dazu kommen. Mhm. So, wir haben Agent Evans mit Vorname Paul, aber das wissen nicht viele Leute, denn sein eigentlicher Vorname ist Agent, praktisch. Mhm. Agent Evans ist der Aufsteiger in einer Organisation, nämlich der High Tide Network Incorporation, von mir High Tide genannt, weil es mir zu viele Titel sonst sind. Also er ist bei High Tide, einer Firma, die sich weitestgehend mit dem Schutz von der Zivilbevölkerung vor Übernatürlichem beschäftigt, angestellt. Und er ist gerade so ein bisschen am Aufsteigen durch die Ränge. Werden wir später auch dazu kommen, haben wir alles bespielt. So, dann haben wir Lysia Fletcher, eine Dämonin, die in die Welt beschworen wurde oder irgendwie sowas. Sie weiß selbst nicht ganz genau, was sie ist. Die von jemandem namens Fletcher mit Nachnamen in die Welt beschworen wurde, um die gefunden wurde. Man weiß nicht so genau, wer sie beschworen hat und warum, aber die Prophezeiung oder die Vermutung liegt nahe, dass sie da ist, um eine Apokalypse einzuläuten. Also es ist praktisch der Hellboy-Plot. Genau, jedes Mal, wenn die Figur so Luck ankreuzt oder der Spieler, kommt sozusagen ein neues Sign of the Apocalypse. Und und es geht so ein bisschen...
Morgborg.
Ja, genau. Und cool. Es geht hier so ein bisschen drum, zu erkennen, was ist es überhaupt für eine Art von Apokalypse, wer sollte das wollen, warum ist sie da. Genau, vom Vibe her ist es aber nicht so eine Full-on-Dämonin, die rumläuft, sondern sieht recht humanoid aus und sieht jemand aus wie so ein Mensch aus, der stark auf Body-Modification steht. Also die hat so kleine Hörnchen, praktisch wie so Implantate unter der Haut, nur dass die halt echt sind und sieht so aus, als hätte sie ganz extreme Tätowierungen, obwohl es eigentlich so Male der Dunkelheit sind und so weiter. Genau, also aber ganz cool vom Vibe. Und dann haben wir noch Graham Blackburn, ein IT-Professor, der dessen Zuhause im Internet ist und der sich ehemaliger IT-Professor, der wurde gerade gefeuert und sein Username ist im Internet ist Boris Cracker 85 und vor allem auf der Seite wendigofarm.org, eine Seite, bei der man sich mit allerlei Verschwörungstheorien beschäftigt. Mhm. Unter anderem, warum ist die Frau in Grün zum Beispiel immer dort, wenn merkwürdige Dinge passieren? Und dann gibt es immer so schlechte Fotos und so. Genau. Das ist Graham Blackburn. Er bespielt das Playbook des Flakes. Genau. Jenna Kershaw, die Magierin, offensichtlich der Spellslinger. Agent Evans ist der Professional. Und Lysia Fletcher ist der Summoned. So heißt das Playbook. Genau. So, wie haben wir angefangen? Du erinnerst dich, wir haben vorbereitet dieses Abenteuer um die Kristallträumerin und Gargoyles, die erwachen, weil sie das irgendwie erträumt und jemand das manipuliert hat. Und genau so haben wir auch angefangen. Wir haben angefangen damit, dass Graham Blackburn, unser Flake, auf einer Parkbank vor Willow Pine Manor, dem ehemaligen Hauptquartier von Krone und Kreuz, um 1900, was inzwischen so eine bisschen runtergekommene Bruchbude einfach ist und so zwischen Hochhäusern steht und modernen Gebäuden und saß da vor so einer Parkbank und auf so einer Parkbank hat sein Sandwich gegessen dann haben sich die Gargoyles, die auch da natürlich auf diesem Gothic-Gebäude angebracht waren, praktisch auf Willow Pine Manor gelöst, angefangen zu bewegen und sind rumgeflogen und haben die Zivilbevölkerung angegriffen. So, und dann war Graham schon mittendrin und er war gerade eigentlich auf dem Weg zu einem Jobinterview oder und so und dann ist er da reingerutscht. Dann kam plötzlich ein schwarzer Van und die restliche Gruppe kam irgendwie und die haben natürlich alle auch Connections miteinander. Das heißt, manche davon haben Graham auch direkt erkannt und die hat sich dann alles entsprechend weiterentwickelt und waren sehr, sehr coole Action-Szenen, auch witzige Character-Play-Szenen, weil sie dann praktisch diesen Zivilisten in den Van gestoßen haben, oder der hat sich im Van versteckt, dann haben sie gesagt, du verpiss dich jetzt, dann kam die Hightide Network Incorporation angefahren, um die Leute zu blitzdingsen, die haben wie so einen Injektor mit der Flüssigkeit N285, die irgendwie, also so haben die Spielerinnen und Spieler es getauft, die praktisch die Kurzzeiterinnerungen löscht und dann kamen die da mit mehreren Fahrzeugen und haben angefangen, da aufzuräumen. Dann haben sie den Zivilisten wieder ins Fahrzeug gestoßen, weil sie nicht wollten, dass die Erinnerungen gelöscht werden. Und es war eine heillose Verwicklung. Und dann waren sie sozusagen im Debrief dieses Einsatzes. Und dann hat sich auch schon rausgestellt, dass, Achtung, da kommt der Fanservice. Es war so hilarious, weil so viel Fanservice passiert ist schon jetzt in den ersten zwei Sessions. Die Anführerin oder die der wie heißt das, Superintendent, den sie praktisch haben, also der direkte Vorgesetzte von ihnen. Das ist Isadora Crane, eine Nachfahrin von Ichabod Crane. Nice. Und die ist nicht so gut zu sprechen auf die Gruppe einfach. Das hat sich relativ schnell rausgestellt. Das habe gar nicht ich forciert, sondern so wie die Gruppe gespielt hat, war das so richtig so, dass sie so irgendwann kurz die Pause-Taste gedrückt. Moment, wir bewegen uns gerade hier hin, dass ihr so ein bisschen die Dulli-Truppe werdet. Hier, die irgendwie nichts geschissen kriegen. Und dann machen alle so, ja. Ich so, okay, ich wollte nur kurz gegenchecken, alles klar. Gut. Und dann waren sie im Debrief, waren natürlich zu spät, haben da einen riesigen Anschiss kassiert. Und dann war es halt sehr witzig, weil sie praktisch diesen Zivilisten Graham Blackburn unten im schwarzen Van in der Tiefgarage hatten, ne? Also den Flake. Und und dann haben sie praktisch ihre Vorgesetzte gesagt, passen Sie auf, überlassen Sie diese Aufräumarbeiten und die Gargoyles, die hier überall in der Stadt erwachen, den richtigen Teams, den anderen Teams. Und sie kümmern sich um was anderes. Und zwar habe ich hier ein Phantombild, das von dem, auch merken, sehr interessant, haben die Spielerinnen reingebracht, das Merlin-Programm. Es gibt unzählige Gerüchte darüber, was es ist, aber irgendeine Art von Prophezeiungsmaschinerie hat praktisch diese Firma. Und manche sagen, es sei irgendwie eine KI, andere sagen, es sei literally irgendein Orakel, irgendein Mensch, andere sagen, es sei eine Maschine. Und dann hat irgendwie die eine Spielerin gesagt, ich glaube, meine Charakter hat auch schon mal gehört, dass es nur so ein richtig funktionierender Magic 8-Ball ist, den man so schüttelt. Den
man so schüttelt,
genau. Also so allmögliche Gerüchte.
Maybe later.
Und das Merlin-Protokoll oder Merlin-Programm hat praktisch gesagt, dass ein Zivilist entkommen ist und hat wie so eine Art Phantombild erstellt und gesagt, dass die Person sehr wichtig ist, weil die bei diesem Fall sozusagen hilft und für die Zukunft relevant ist. Und dann kam natürlich, das Bild sah halt aus wie die Figur des Flakes, also Graham Blackburn, nur mit so einem falschen, mit einem anderen Bart. Und dann war so der Auftrag, den zu besorgen, ausfindig zu machen. Der saß halt die ganze Zeit unten in der Tiefgarage. So, dann sind sie runter und dann war halt die Frage, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt einmal um den Block so und warten diese Zeit und liefert ihn dann wieder ab. Er hat war zwischendrin nicht untätig und hat sozusagen direkt sein Talent bewiesen und hat kombiniert aufgrund von Videoaufnahmen, wohin diese Gargoyles wollen, weil er direkt der Annahme war, die erwachen nicht einfach und machen Chaos, die sammeln sich irgendwo und wollen wohin. So, und hat praktisch das direkt gesagt, dann sind sie nach langen Diskussionen dahin gefahren. Und zwar zum King's College in London. Und dort hatten sie dann praktisch einen Kampf wieder mit Gargoyles und hatten die Erkenntnis, die scheinen irgendwas zu suchen. Wir beide wissen ja auch schon was, denn sie suchen ja die Kristallträumerin. Genau, dann sind sie praktisch zurück, haben Bericht erstattet und dann hat Isadora Crane, ihre Vorgesetzte, auch schon gesagt, okay, wissen Sie was, ich habe es schlimmer als befürchtet. Ich glaube, wir wissen bereits, was sie sucht. Kommen Sie mit. So, und dann sind die praktisch in diesem Gebäude, was so ein super hässliches Bürogebäude einfach ist, mit so braunem Teppich. Ja. Sind sie praktisch mit dem viel zu kleinen Fahrstuhl nach unten gefahren. Und sind praktisch in einem topmodernen Hauptquartier rausgekommen, wo allerlei WissenschaftlerInnen gearbeitet haben und irgendwie super merkwürdige Gestalten rumgelaufen sind. Und dann hat sie nur gesagt, folgen Sie mir, willkommen in Sub-Zero, so habe ich das jetzt genannt praktisch. Und sie sind, ihre Sicherheitsstufe wurde praktisch erhöht. Und dann sind sie in den ganz, ganz langen Gang, ja, so wirklich dieses SCP-Ding, wo wahnsinnig viele Türen mit Nummern drauf gelasert irgendwie sind, also ja, unzählige, und sind irgendwo in der Mitte, auch gar nicht am Ende oder so, irgendwo in der Mitte stehen geblieben. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und dann lag da diese Frau sozusagen an so Monitoren angeschlossen und so. Und dann haben sie die Kristallträumerin gesehen, die ja seit ihrer Geburt schläft. Genau, und dann haben sie ihr Ziel gefasst, sie wollen in den Traum. So, dann habe ich gesagt, smart, cool, alles klar. So, und dann war es irgendwie auch wieder so super Fanservice-mäßig, weil wir ja praktisch das gleiche Abenteuer gespielt haben, was wir schon mal gespielt haben, nur in einer anderen Zeit. Also das heißt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist nämlich sehr cool, weil ich kann nämlich einfach in meinem OneNote, mit dem ich ja immer vorbereitet, zurückscrollen und habe einfach nur die Custom-Moves genommen von damals. Also, weißt du noch, was man braucht, um in den Traum von jemandem zu reisen?
Ich glaube, es war, also ein Traumfänger war auf jeden Fall im Gespräch.
Genau, einen Traumfänger braucht man. Weißt du noch, aus was der besteht?
Ich weiß auf jeden Fall, dass die, ich werd immer getestet und dann vorgeführt. Vor einem Millionenpublikum. Ich glaube, die Haare von der Prima Ballerina.
Einer gescheiterten Prima Ballerina, genau.
Ja, irgendwie sowas.
Und die Knochen eines toten Königs. Und Und es war halt so, wie gesagt, super awkward einfach kurz. Genau. Und man braucht Training und sie brauchen einen Ort, an dem sie vor ihren Albträumen sicher sind und alle müssen schlafen. So. Und eine Person muss praktisch ihren oder seinen Traum zur Verfügung stellen. Als Host-Traum. Super cooler Move. So. Und wenn ihr im Traum sterbt, sterbt ihr wirklich. So. Und wie haben sie das rausgefunden? Das heißt, wir hatten folgende Szene. Wir hatten zuerst mal die Szene, wie, oder was heißt nicht die Reihenfolge, aber ich gehe es in der Richtung ab. Den Traumfänger hat unser Agent Evans besorgt, indem er sozusagen bei so einem Typen vorbeigegangen ist, der Mike's Pornshop betreibt. Aber er heißt nicht Mike, sondern eigentlich ist es irgendwie Anil und er ist Inder. Und der ist so rein und der verkauft so shady Sachen unter der Ladentheke, die übernatürlich sind. Und Agent Evans hat ihn praktisch mal nicht verpfiffen und hat deswegen was gut bei ihm. Und dann sind sie da so hin. Cool. Und
genau das, was du wolltest, ne, mit diesen...
Voll, ja.
Die Locals, die...
Voll, ja. Richtig, war richtig cool.
Natürlich in Kontakt sind, ja.
Genau, und dann war er da und dann haben sie, da hat er da diesen Traumfänger besorgt und hat den erpresst und es war eine coole Szene. So, und wie man in den Traum von jemandem reist, das müssen sie ja irgendwie lernen. Das heißt, unsere Magierin Jenna Kershaw hat sich entschieden, einfach einen Geist zu beschwören und mit dem zu sprechen. So. Mhm. Und dann habe ich diese ganze Szenerie, das war irgendwie ganz witzig gemacht, habe praktisch erzählt, naja, die Kleidung von dem sieht eher so viktorianisch aus, würdest du sagen. So, und es war eine super interessante Szene, weil die ganze Zeit der NPC praktisch weggedreht war. Mir war schon klar, es muss Ichabod Crane sein, den sie beschwört. den Spielerinnen und Spielerinnen war es nicht so ganz klar, glaube ich, war aber gut. Sie haben zwischendrin so Vermutungen gehabt, aber es war ihnen nicht ganz klar. Und das Coole war auch, dass die Spielerin nicht so perfekt gewürfelt hat. Das heißt, es gab eine Komplikation und Ichabod Crane wird als Geist jetzt wieder zurückkehren auf jeden Fall und wird sozusagen für Unruhe stiften. Und es war mega cool, weil der hat ihnen das gesagt und die hatten halt dann die ganze Zeit so ein Gespräch. Und dann so, naja, aber einen Traumfänger sollten sie ja ohne Probleme bekommen. Gehen sie einfach in den nächstbesten Wahrsagerinnenladen. Und dann so, das ist nicht mehr so ein Ding. Was? Wieso? So war so das Gespräch die ganze Zeit. Und dann so, naja, vielleicht schauen sie einfach bei Krone und Kreuz im Ding nach und die war so, wo? Und so, was wollen sie sagen? Es gibt Krone und Kreuz nicht mehr. So, und so war die ganze Zeit das Gespräch, cool, war cool. Mega witzig, war cool und es hat sich schon so vorgeshadowt, dass es praktisch diese ominöse Organisation mal gab. Und wenn man sich dafür entscheidet, vielleicht dieses High-Tide-Network-Ding als eher böse Organisation oder shady Organisation am Ende zu drehen, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man irgendwie sagt, hey, okay, Krone und Kreuz ist eigentlich das, wo man hin muss. Gut, dann hatten sie alles, was sie gebraucht haben, nur einen Ort haben sie gebraucht. Und dann haben sie gesagt, sie gehen in den Traum des mundansten von allen, nämlich Graham, aka Boris Cracker 85. Und sie.
Der Name.
Der Name, ja. Und sie gehen in den Traum. Dann war die Frage, wo schläft denn der am besten? Wo kommt der am besten zur Ruhe? Und dann hat er gesagt, es gibt da diesen 24-Stunden-Waschsalon. Und ich war schon direkt hooked. Und ich war so, oh ja. Gut, dann sind sie da rein, haben da alle Leute raus und haben das vorbereitet, haben praktisch da ihre Sachen, wir haben auch, das ist so geil, weil alles so immer noch diesen Dark Victorian Feel hat an vielen Ecken, auch weil die Musik, die ich laufen lasse, immer noch so das daran anknüpft, aber gleichzeitig alles so weirdly modernisiert ist, so Jenna Kershaw, ich so, mit was malst du denn deine Kreise auf und so, mit Ketchup. Ich so, warum? Naja, weil es halt super geht, weil man diese Flasche hat und macht halt so und drückt, es ist lückenlos und man kann da einfach super schön mit malen, sozusagen. Viel geiler als mit Kreide oder so, weil da muss man so oft drüber. Ich so, okay, gut. Also so, es hat alles so einen weirden Vibe, war sehr cool.
Cool.
Und wir haben das vorbereitet und sie haben praktisch die Traumreise angetreten und da haben wir einen Cut gemacht, weil an dem Tag die Energie am Tisch nicht so super da war einfach und es war auch schon ein bisschen später und dann haben wir gesagt, da machen wir nächstes Mal weiter. Optimal. So.
Wow.
War cool. Also war wirklich cool. Hat Spaß gemacht.
Wild. Auch schön, dass die alten Sachen nochmal so aufgekommen sind und.
Voll, ja.
Toll.
Genau. Was habe ich vorbereitet? Das nächste Mal geht es in den Traum von dieser Kristallträumerin. Das weiß ich im ehrlichsten Sein auch nicht genau, wie ich das mache. Das wäre auch eine Sache, wo man irgendwie drüber sprechen kann. Aber da werde ich einfach nahezu 1:1 kopieren, was wir das letzte Mal gemacht haben, als wir im Traum sind. Weil, why not? Also, da werde ich wieder irgendwie vielleicht so Albträume erzählen lassen, Traumlandschaften der Figuren.
Wie sieht ein Traum von jemandem aus, bei dem alles wahr wird, dass er träumt und die Person schon immer
Ja, und schon immer schläft. Super, ja. Super weird. Ja.
Total seltsam. Und total ist es einfach unsere Welt? Und was sagt es über unsere Welt aus?
Ja, auch. Und nur keine Smartphones.
Ja, da drin gibt es halt vielleicht Smartphones, weil sie die erträumt hat. Aber auf unserer Traumebene gibt sie nicht.
Naja, aber es ist ja nicht alles von ihr erträumt. Das war halt auch witzig.
Was sagst du jetzt so?
Das war halt mega witzig auch, ne? Weil sie dann auch dieses so, alles klar, dann töten wir sie. Und dann meinst du die Vorgesetzte halt so, sind sie wahnsinnig? Haben sie mir zugehört? Alles könnte erträumt sein. Sie könnten erträumt sein. Vielleicht sind ihre Eltern, waren ihre Eltern erträumt. Wer weiß. So. Und das war auch so ein
Das ist cool.
Ja, und es war cool. Halt so ein cooler Fanservice auch, weil die halt praktisch gesagt hat, ich weiß, warum die da zur Uni oder zur New, so witzig, weil bei uns alles ja New vorne dran heißt, weil die ganzen Sachen zerstört wurden. Es ist die New London Bridge und es ist das New British Museum. Und wir wissen, warum die da hingehen, weil das alles Sachen sind, die in dem Vorfall vor 150 Jahren passiert sind. Oder vor 123 Jahren. Und alle waren so, oh shit, ja, okay, geil. Also vielleicht sind diese neuen Gebäude alle erträumt oder so. I don't know, war so die Idee nicht so, okay, cool, ja. Naja, auf jeden Fall, das war sozusagen der Punkt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich diesen Traum mache. Da muss ich mir noch was überlegen. Also hast du eine spontane Idee, wie man diesen Traum...
Also, nee, aber ich glaube, es entweder sollte es komplett abgefahren sein oder es sollte normal. 1:1 die Welt sein.
Nur mit so also ein, ich, zwei Dingen nicht.
Ja, ich fände es sogar noch schlimmer, wenn es keinen Unterschied geben würde.
Das wäre so schlimm.
Es wäre so seltsam, weil es dann auch so, und wie war es? Sie waren jetzt mal drin, also die Leute kommen da zurück und haben ganz unterschiedliche Erzählungen. Was erträumt sie denn alles so? Und dann sagen die einfach so, es war alles genau wie er. Ja. Ist natürlich für den explorativen Modus des Spiels ein bisschen schwierig und das nutzt sich, glaube ich, schnell ab, wenn man sagt, das ist halt alles normal. Es ist natürlich nett, wenn man diese...
Aber weißt du, was ich spannend fände? Beim letzten Mal sind die ja sozusagen in ihren eigenen Traum, also die Figuren. Sie haben ja praktisch in ihren Traum und haben versucht, einen Traumtänzer, diesen Sandmann, zu jagen. Und dieses Mal wollen die ja in den Traum von dieser Person. Das heißt, und die sind auch nicht bei der in der Nähe. Das heißt, sie müssen erstmal dahin. Also das heißt, wir könnten diesen abgefahrenen, explorativen Faktor mit den Träumen der Figuren machen, die weird sind.
Ja.
Und dann gehst du sozusagen in diesen Traum und der ist einfach 1:1 wie unsere Welt. Weil vielleicht doch alles erträumt ist von ihr. Das ist krass. Ja.
Wäre mal so eine funky Idee dazu. Funky, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen improvisieren und ich glaube, hier ist es auch okay, die Spieler zu fragen, was träumt denn eure Figur?
Genau.
Wovon träumst du denn nachts? Was man eigentlich so als Beleidigung sagt. Wovon träumst du denn nachts?
Ja.
Nicht gut.
Okay, genau. Ich habe ja schon gesagt, ich würde dir gerne mal so ein bisschen vorstellen, was haben wir darüber jetzt ja schon gelernt. Wir haben, glaube ich, coole Themen dabei, muss man tatsächlich sagen. So, Graham Blackburn, Boris Cracker, 85, er hat als Kind, sagt er, eine Fee gesehen, das war so der Startpunkt, niemand hat ihm geglaubt, bis er dann sozusagen irgendwann im Internet darauf gestoßen ist, dass das nicht nur ihm so geht, sondern er hat praktisch also eine Art von Gestaltwandler gesehen, sozusagen. Also das heißt, das wäre ja offensichtlich ein Thema, das man mal mit aufnehmen müsste.
Mhm. Also, sehen Sie doch hin,
ganz genau, da wird es wieder relevant.
Ja, so, ist gut.
Ganz genau. So, dann haben wir, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Graham und Paul haben eine sehr interessante Verbindung, denn ein Thema spielt eine wahnsinnig große Rolle und das müssen wir mit aufnehmen für einen Schauplatz. Und zwar müssen wir zu einem großen Tennisturnier gehen, denn Tennis spielt eine wahnsinnig große Rolle, warum auch immer. Also Agent Evans und unser Flake Graham kennen sich vom Tennis. Mhm. So, und sie haben damals im West Ham TC Eastern Open Tennisturnier 2006 zusammengespielt und sich angefreundet. Und danach ist sozusagen Evans zu den Royal Marines oder irgendwie sowas oder zum Heer und kam dann, praktisch seitdem haben sie keinen Kontakt mehr gehabt. So, und die haben sich jetzt wieder, und das ist cool, weil die so eine Jugendfreundschaft praktisch irgendwie haben und sich jetzt aber so selbst neu kennenlernen müssen trotzdem. Das war irgendwie, hat sich sehr fruchtbar und ergiebig fürs Rollenspiel ausgegeben, für die Figuren.
Es ist gut, um sich Bälle zuzuspielen, in jeder Hinsicht, weißt du?
Touché.
Okay. Nächstes.
Ja, okay. Genau. gleichzeitig ist aber, was so ein bisschen das Ding ist, ist wohl, dass Paul Evans, also Agent Evans, für den Jobverlust von Graham verantwortlich ist. Also es ist sehr mundan irgendwie zwischen den beiden. Das ist aber auch okay. Also das war jetzt auch nichts Krasses. Vieles von den Connection dieses Mal ist eher so Character Play, hat man so den Eindruck. Also was irgendwie den Figuren einfacher macht, miteinander zu spielen. So, wie, was hat er zu dem Rest für einen Kontakt? Wahnsinnig witziger Kontakt zu unserer Dämonin Lucia Fletcher. Denn die beiden kennen sich aus dem Internetforum, weil einfach Lucia Fletcher selbst in diesem Wendigo-Fahr-Ding ist unter dem Username HeyKitten666. Cool. Und genau, und sie ist da auch und die sind alte Chat-Freunde. Und es ist halt so paradox und es ist wahnsinnig, etabliert wahnsinnig viel, weil ja dieser Dämon in seiner Freizeit, um Freunde zu finden, weil er nicht weird, also weil er zu weird ist, sich mit so weirden Leuten angibt und er hat was, was die wollen, nämlich Informationen über so übernatürlichen Kram, weil der Job ist, übernatürlichen Kram zu jagen und zu containen und zu fangen.
Ja, ist cool.
Das ist super, super cool. Fand ich richtig, richtig cool, ja. Genau. Mit Jenna, unserer Magierin, und das fand ich sehr, sehr cool, hat er sozusagen Jenna hat ihm mal das Leben gerettet, diese Magierin hat unserem Flake das Leben gerettet. Vor was wissen wir noch nicht, das werde ich noch fragen. Und er hat sie seitdem halt sozusagen auf dem Radar und das ist super witzig. Also das heißt, er vertraut ihr auch nicht, weil es so viele Gerüchte über diese Frau in dem grünen Trenchcoat gibt und in diesem Forum halt überall Bilder von ihr kursieren und so weiter. Das war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also es hat echt Spaß gemacht, ja. Auch das so irgendwie zu spielen. Gut. Wir haben ebenfalls, also so viel vielleicht zu Graham. Hast du noch Fragen zu dem Flake?
Nö.
Ist halt eine sehr mundane Figur. Ich glaube, das ist aber auch cool, den dabei zu haben. Deswegen habe ich mich auch entschieden, den so als Fish out of water so ein bisschen zu framen. Jemand, der daran glaubt, aber keine Ahnung hat eigentlich.
Ja, für den ist auch Neues, ja.
Das hat sich gut ausgespielt, muss man sagen. Gut, dann haben wir die Magierin. Die Magierin hat sozusagen von ihrem Onkel, ein polnischer Magier, das Handwerk gelernt und dieser Onkel ist gegangen und das ist jetzt unser erstes Ding, was ich gerne mal aufnehmen würde. Und zwar dieser Onkel Nikolai Kershaw ist zurück nach Polen gegangen, um da was zu regeln und ist nie wieder zurückgekehrt. Also das heißt, es gibt hier irgendeine Art von mächtigem Magier, der spurlos verschwunden ist. Das wäre für mich so der erste interessante Hook, mit dem man irgendwie spielen kann, vielleicht für einen Arc, vielleicht für irgendwas anderes. Genau, also das fand ich sehr, sehr interessant. Wir haben tatsächlich, natürlich muss irgendwie bei uns am Tisch, gehört das zum guten Ton fast schon, wir haben natürlich auch eine romantische Beziehung. Jenna und Agent Evans haben so eine On-Off-Beziehung, weil der Job zu stressig ist, entsteht die Beziehung, aber weil der Job so stressig ist, endet auch die Beziehung jedes Mal wieder so ein bisschen. Und dann haben die Spielerinnen und Spieler auch gesagt, sie hat auch sozusagen einen, sie versteht die Eleganz von Tennis nicht. Das ist auch ganz krass. Es ist ein großes Thema bei uns am Tisch, man muss es wirklich sagen, es war wirklich ein Ding. Genau.
Okay. Versteht irgendjemand an dem Tisch was von Tennis?
Nee, niemand. Okay,
gut.
Niemand.
Nee, ist wichtig, dann müssen wir uns auch nicht einarbeiten.
Nee, müssen wir uns nicht einarbeiten. Es ist wirklich, niemand hat davon eine Ahnung. Genau.
Wenn ihr Ahnung habt von Tennis, helft uns.
Helft uns bitte, ja, das stimmt.
Schickt uns absolut eine Checkliste und die wichtigsten Züge, damit wir unsere Spieler beeindrucken können. Züge, ich weiß nicht mehr, das ist ja kein Schach.
Ja, genau. Also, was sehr interessant, Spielzüge, man sind keine Spielzüge.
Ja, weiß ich. Vielleicht gibt es sowas auch nicht.
Genau. Was wahnsinnig interessant ist auch, wenn wir sozusagen bei Jenna bleiben, also ich gehe mal kurz über die Connections noch drüber, ob da noch was Cooles dabei war. Die haben diese On-Off-Beziehung dann hätten wir nur noch Lucia und mit Lucia hat sie die Connection, denn sie war da, als Lucia beschworen wurde. aber sie hat das sozusagen noch nicht gesagt. Sie war sozusagen im Rahmen ihrer Ausbildung, war sie sozusagen dabei, aber sie weiß selbst nicht mehr so viel darüber. Also wir haben diese Beschwörungssache, ich glaube, das scheint auch ein großes Thema zu sein auf jeden Fall. Also wenn da schon ein Dämon in die Welt beschworen wird, ich glaube, dann müssten wir auf jeden Fall anknüpfen, beschwören, genau. Ich mache mal mit auf. Genau, so, also das heißt, da haben wir praktisch die Connections zwischen denen. Dann hätten wir als nächstes eben Agent Evans. Agent Evans, haben wir gerade schon gesagt, ist der alte Tenniskumpel. Er ist so ein bisschen der Betreuer von dieser Dämonin Lucia und so ein bisschen wie wirklich im Hellboy-Plot, und er sieht ihre menschliche Seite, aber er muss sie gleichzeitig auch beobachten, und wenn sie zur Gefahr wird, ist es seine Aufgabe, sie zu melden oder sie auszuschalten. Sozusagen als Ding. Genau. So, da ist natürlich das ganz große Päckchen High Tide Network Incorporation, die Agency. Wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Wir wissen nur, der Auftrag, und das fand ich sehr interessant, das hat der Spieler mit reingemacht, ist nicht Monster zu töten, sondern ist immer Monster zu fangen und wegzusperren. Jeglicher Art. Also das heißt, unten in diesem Sub-Zero-Level muss es wimmeln vor übernatürlichen Wesen, Gegenständen und allem Möglichen.
Okay, das heißt, High Tide Network hat volle Kontrolle über dieses Sub-Zero-Ding auch, und die sperren die da immer ein. Nur das, okay.
Ja. So haben es die Spielerinnen und Spieler jetzt praktisch erzählt. Ja, das ist gut. Genau. Und da ist natürlich Fragen, die für uns interessant sind natürlich, wie hängt das Ganze mit Krone und Kreuz zusammen? Also ist das ein Nachfolger? Ist es eigentlich ein Gegenapparat? Ist es eigentlich von der Dämmerung betrieben, dieses ganze Ding? Ist es einfach, hat es mit weder noch zu tun, weil das andere ausgestorben ist? Gab es was Neues? Ich glaube, das sind interessante Fragen, die man da einfach mal stellen sollte. Genau. Weiß, braucht man nicht dringend eine Antwort drauf, aber also wir beide. Ich glaube,
auch interessanter, wenn man es offen lässt, weil es kein Hook ist, sondern ein Secret. Also fühlt sich an
wie
ein Secret.
Finde ich auch, ja. Ja, sehr gut. Also wie hängt das mit Krone und Kreuz zusammen. Ja. Okay, cool. Dann haben wir guter Letzt noch Lucia Fletcher, und da haben wir natürlich auch ein riesiges Päckchen, und zwar eben Charles Fletcher, der Entdecker. Auch der ist spurlos verschwunden. Also ähnlich wie der Onkel von unserer Magierin.
Ja.
Und wir haben da sozusagen diesen Punkt mit diesen Signs of the Apocalypse. Wir haben die ganze Apokalypsen-Geschichte. Sie ist irgendwie da, um das Unheil zu bringen, um die Apokalypse voranzutreiben. Und ich habe mit dem Spieler Folgendes besprochen, und das finde ich sehr interessant. Es gibt diese Signs of the Apocalypse, und die sind manchmal ein bisschen plump, um es mal so grob auszudrücken. Da geht es um sowas wie Rain of Fire und solche Sachen. So, es gibt aber auch ein paar Dinge, die ominöser gehalten sind, und wir haben gesagt, wir werden versuchen, diese Zeichen der Apokalypse eher so ein bisschen um die Ecke zu deuten und reinzubringen. Und das erste Sign, was er bereits ausgewählt hat, ist der Fall of the Tower. Also das heißt, eigentlich ist ja der Tower von London schon gefallen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber das wäre beispielsweise was man schön einbauen könnte, den Fall of the Tower.
Wie ist das mechanisch geregelt? Sind die frei, oder ist es eine Checkliste auf dem Playbook?
Es gibt eine Checkliste auf dem Playbook. Ich habe aber mit dem Spieler auch schon gesagt, wir können da jedes Mal auch was Eigenes uns überlegen. Genau, aber das ist einfach so eine Checkliste, aber die ist nicht Stück für Stück, sondern da kann man sich einfach was zu. Also kann der Spieler sich was ausdenken sozusagen, und dann ist es unsere Aufgabe, das mit einzuarbeiten.
Okay, folgendes. Also ich finde das alles richtig cool. Du bist am Ende, ne?
Ja.
Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben verschollenen Magier, wir haben High Tide und SCP-Fokus, wir haben Lucia und den Weltuntergang, wir haben einen verschollenen Entdecker, wir haben Feengestaltwandler und den Fall of the Tower.
Ja.
Jetzt ist die Problematik bei den Sachen natürlich, wie viele nimmt man da mit? Wann bringt man sie und muss man sie alle bringen? Ich glaube, die letzte Frage kann man mit Ja beantworten. Ich glaube,
ich bin gar nicht so sicher, aber sprich mal.
Ja, ich glaube schon, die kann man beantworten, weil wir von jedem Charakter eins haben, und wenn wir eins weglassen würden, würden wir einen Charakter Put-In weglassen, ist schon schwierig. Natürlich ist es für die Spieler unheimlich aufregend, wenn sie was hinzugeben können und es wird dann umgesetzt. Das heißt, man hat auch ein bisschen Erwartungshaltung. Ich finde aber die Sachen, die da drin sind, total interessant. Ich habe schon mal ein paar Spaghettis für die Wand.
Oh ja, voll gerne.
Morgborg hat einen ankündigenden Weltuntergang mit einer Prophezeiungstabelle auf einer W66-Tabelle und cool. die sind ominös. Also da ist sowas wie, und es werden sich erheben die knorrigen Hände der Dämonen aus der Erde. Oder
ja.
es stürzt ein Meteor und sein Name ist Tod. So Zeug. Mhm. Das kriegst du kostenlos, oder ihr kriegt das alles kostenlos, wenn ihr auf die Morgborg, da gibt es so eine Free-Version davon, da ist wirklich alles im Reintext drin. Die könnte man auch benutzen zur Inspiration.
Sehr cool, ja. Okay, habe ich mir direkt vermerkt, vorhin, als du es schon gesagt hast. Mega, mega cool.
Kann man vielleicht auch dem Spieler zur Verfügung stellen. Man könnte das auch als Artefakt nehmen, man könnte es ausdrucken und den Spielern geben, weil es halt irgendwie sechs Psalme mit sechs Teilen sind und man weiß nicht, was davon wahr wird, genau. Ich glaube, den verschollenen Magier und den verschollenen Entdecker.
Ganz kurz, wäre mega, mega cool, weil man könnte das kombinieren mit diesem Merlin-Protokoll. Weißt du? Also das sozusagen, wenn die eh schon so einen Prophezeiungsmechanismus, ich nenne es die ganze Zeit Mechanismus, es ist ja keine Maschine, nicht zwingend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht da wirklich ein eingesperrtes Orakel von Delphi irgendwo im Keller sitzt. I don't know. Ja, also, oder wirklich, es ist wirklich der Magic 8 Ball, who knows? Ich kann mir vorstellen, dass darüber halt auch diese Prophezeiungsgeschichte irgendwie triggerbar ist. Und dann werden ja so wirklich Prophezeiungspsalmen irgendwie ganz cool.
Ja, finde ich auch total interessant. Ja. Vielleicht könnte man das machen. Ich find's tatsächlich schwierig, weil man zwei verschollene Sachen hat. Das wollte ich gerade noch sagen. Du hast den verschollenen Magier und den verschollenen Entdecker. Und ich glaube, die müssen von Storybeats aus ein wenig auseinander sein, weil das sehr ähnliche Hooks sind. Hier könnte man eventuell auch sagen, man lässt einen weg. Aber ich würde sie schon beide bringen. Und ich finde am interessantesten, also am meisten sagt mir zu, der verschollene Magier. Den finde ich richtig stark. Ich habe den richtig gefühlt, als es gesagt wurde.
Ich auch.
Ich glaube auch, dass der ganz viel Informationen mitgeben könnte und dass die Frage, warum dieser Magier verschollen ist, gelüftet wird. Das fühlt sich sehr an, als wäre das ein naheliegender nächster Schritt.
Finde ich auch, ja.
Eventuell könnte man das noch mit etwas verweben. Ich sehe Hightide als das Schwächste davon an, aber gleichzeitig wird das Umfassendste, weil das immer wieder auf den Plan kommt. Ja, also wir haben so ein Ding von, was machen wir mit dem Magier? Muss der eine Nummer bekommen und wird der eingesperrt? Ja. Weil, also, oder darf der weiter rumlaufen? Und wie ist die Einschätzung von uns? Weil im SCP gibt es ja Secure, Control, Protect und da gibt es unterschiedliche Bedrohungsstufen und unterschiedliche Quarantänestufen und manche Sachen müssen einfach in den Raum und da darf niemand rein. Und bei manchen Sachen sagt man so, naja gut, das tut halt jetzt niemandem was, ist okay, das läuft da draußen rum, wir können eh nicht so viel dagegen machen. Ja. Und das, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, um das immer wieder mit reinzubringen.
Ich glaube tatsächlich, sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass, du hast letztes Mal gesagt, übrigens.
Ja, ja.
Lass doch mal deine Spielerinnen und Spieler einfach mal jeden eine Sache aufschreiben, die sie interessant fänden, um sozusagen, also wenn sie Fan wären von den ersten beiden Staffeln, was würden sie gerne in der neuen Staffel, in dem Sequel sehen? So, und die Sachen, die da gekommen sind, sind sehr cool, weil die gut mit reinpassen. Hinter eine Sache, die zweimal kam, kann ich jetzt schon einen Haken machen, nämlich Ichabod Crane oder aber das Vermächtnis von Ichabod Crane. So, und ich war so, check.
Gut. Sehen Sie doch hin.
So, also das heißt, ich werde in jedem Fall Ichabod Crane als Figur reinbringen. Und zwar als Geist, der bei der Magierin lebt zu Hause. Weil die hat ihn da beschworen, die hat den Ketchup-Kreis nicht richtig hingemacht und der ist jetzt raus.
Es ist auch wie bei Harry Dresden ein Geist in einem
Schädel. Es ist praktisch Schädel. Wieder so ein, es ist wie Bob. So, das heißt, er ist zum einen, kann ihr Weg sein.
Ichabod Crane.
Ja, so. Ihr Weg sein in die übernatürliche Welt sozusagen, also wie so eine Art Datenbank.
Mhm, ja.
Zum anderen möchte ich gerne Ichabod Crane benutzen, weil du gerade gesagt hast, Hightide ist das Schwächste, aber gleichzeitig das Umfassendste.
Ja.
Ich glaube auch, ich würde nicht sagen, es ist das Schwächste, aber ich würde sagen, es ist das, was am wenigsten Drang hat oder Drang auslöst, direkt sich damit zu beschäftigen.
Genau, sondern, das war damit gemeint. Genau. Also es ist kein Flack, sondern also, wenn ich auf diese Liste schaue, genau, denke ich mir bei allen so, ach cool, wann kommt das? Und bei dem anderen denke ich eher so, wie fließt das mit rein? Genau. Und wie kann das quasi sich aufbauen?
Ja, genau. Und ich fände es cool, wenn sozusagen das wie so ein überstehender Erzählungsbogen sich sozusagen dieser Konflikt, was ist Heitheit und wie hängt es mit Krone und Kreuz zusammen, immer wieder sozusagen kommt. Und ich finde, dass die Figur Ichabod Crane, der nicht versteht, wie Krone und Kreuz vor allem nach diesen Dingen, die passiert sind, nicht mehr existieren kann, der sozusagen, dass der da eine super gute Rolle einnehmen kann, weil er immer wieder mit den Figuren darüber sprechen kann und da so eine Verschwörung wittern kann. Und jetzt ist ja das Geile, wir haben ja selbst einen Verschwörungstheoretiker jetzt dabei Gruppe. Das heißt, der wird auch sofort darauf aufspringen, denke ich. Oder direkt eine Gegentheorie haben und die verfechten. Also das wird schon Thema werden, aber ich glaube nicht, dass, und ich glaube, ich kann das ganz gut so pushen, dass es immer so im Hintergrund immer wieder sozusagen eine Rolle spielt und irgendwie in den Köpfen bleibt. Und dann kann man vielleicht das so als Arc ein bisschen weiterentwickeln am Ende und irgendwie so Dinge aufwerfen wie so, was sollen sie tun? Das hätte Krone und Kreuz niemals zugelassen. Ja, also dass du so dieses, so ein bisschen die Motive hin und die Methoden in Frage stellen. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, man muss da gar nicht so ein großes Mystery draus machen, sozusagen. Mhm. Genau. Die anderen Sachen, die übrigens passiert, die gekommen sind, finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar Alternative zu Ichabod Crane, eine moderne Seele Londons.
Mhm.
Sehr interessant.
Das ist tief im Lore.
Ja. Das Ergebnis oder Überbleibsel der McDouglas-Familie, a.k.a. also auch des Roten Königs. Und was ich wahnsinnig geil finde, ein Spieler hat aufgeschrieben, die wilde Jagd. Als Thema. Was ja so ein bisschen auch in dieses Feen-Ding und Geister und alles irgendwie mit reinpasst. So, also wir könnten da ja schon alles irgendwie mit reinnehmen. Genau, ich finde die Magier wahnsinnig interessant, weil wir letztes Mal einen Magier dabei hatten und es nicht mehr so reingepasst hat, weil der Spieler so spät dazugekommen ist noch, das super groß zu beleuchten. Ich finde das interessant. Ein Spieler hat auch aufgeschrieben, das habe ich vorhin übersehen, also Agent Evans hat eigentlich sowas, beziehungsweise nicht Agent Evans, sondern unsere Magierin hat sozusagen eigentlich nicht eine Art von Geheimauftrag, sondern hat mitgekriegt, dass Magier gestorben sind und denen Energie entzogen wurde.
Ja, ja.
Genau. Und das würde ja auch damit reinpassen. Und ist ihr Onkel tot? Lebt er noch? Ist er verschwunden? Who knows? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Arc, den ich sehr spannend fände als Startpunkt. Wie du ja auch sagst. Also sozusagen.
Ja, ich glaube, der wirkt sehr dringlich, sage ich jetzt mal. Dringlicher als die anderen Punkte und ich glaube, der führt auch zu einer Figur. Und um quasi das klassische Heldenreise-Thema zu nehmen, ist das ja ein Mentor von einer Figur.
Ja.
Und es ist ganz klassisch am Anfang von so einer Geschichte, den Mentor zu finden. Und der Mentor hilft einem dabei, das zu verstehen, was zu tun ist, bevor man dann auf diese Heldenreise geht. Und quasi der Mentor einen so ein bisschen gebrieft hat. Also Obi-Wan Kenobi sagt dann halt so, ja, es gibt die dunkle Macht und da ist dieser Lord Vader. Übrigens Spoiler für Star Wars.
Ja.
Und sagt halt so, ja, du musst auch zum Jedi werden und oh, hier ist ein Lichtschwert und ist halt ganz anders. Und ich glaube, sowas würde ich fühlen als Trope, um quasi das zum Start zu machen. Ich glaube, wenn man das in die Mitte oder gegen Ende packt, ist der Reveal nicht mehr so stark und wahrscheinlich auch der natürliche Weg zu dieser Informationsflut. Und ich glaube auch ein anderer Magier neben Jenna Kershaw, also die Playbooks funktionieren ja so, oder zumindest habe ich das damals so quasi verstanden. Das muss ja bei dir nicht so sein, aber ich habe das so gemacht von, das sind so die Inkarnationen dieser Rollenfigur. Also es gibt halt den Magier oder die Magierin und es ist halt so die Magierin. Und alle anderen sind halt auch, kommen vielleicht ein bisschen Magie und sowas und so weiter, aber halt so die Person ist halt, und der Verschwörungstheoretiker ist so, oder die Verschwörungstheoretikerin ist so die Person, die das am besten kann und halt auch perfekt damit ist und sowas. Und ich glaube, das ist halt cool, wenn der andere Magier dann nicht so viel Macht hat, aber als Mentor noch funktioniert, vielleicht dann auch geht, wie Obi-Wan Kenobi sich dann aufopfert gegen die große Bedrohung und so weiter. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade bei ihm auch, gerade vielleicht mit diesem Energieraubding. Tatsächlich ist aber in dem Playbook schon verankert, kannst du nicht wissen, ist tatsächlich ja immer so eine Mechanik verankert, wenn Lack benutzt wird, das ist ja, ja. Praktisch die Gummipunkte. Und da heißt es tatsächlich, wenn der Spellslinger einen Luckpoint ausgibt, dann mischt sich der Rat der Magier ein.
Ja, okay,
fair. Also es scheint mehr Magierinnen und Magier zu geben, aber ich finde diese Mentorensache mega cool mit jemand, der vielleicht nicht mehr so viel Magie hat, also nur noch mit Wissen und Rat zur Seite stehen kann, aber nicht mit nicht mit Tat sozusagen.
Genau, ich glaube auch dieses.
Finde ich cool.
Das Playbook hat ja auch einen eigenen Ansatz, sage ich mal. Also bei Magier war es irgendwie, glaube ich, so: bekämpfe Feuer mit Feuer und so und das so als Ding. Und ich glaube, die anderen Magier sind wahrscheinlich nicht so drauf und haben diesen Rat, wie man das halt so kennt und haben so Gesetze und wollen halt im Untergrund bleiben. Und diese Magierin ist halt die grüne Frau und taucht immer wieder auf. Genau. Und man denkt sich so, warum taucht ihr da auf? Und die anderen sind halt so, wir dürfen niemals auftauchen.
Genau,
und
Genau, okay. Das ist das Ding. Also, dann fasse ich mal zusammen. Ich finde sehr, sehr interessant, wenn wir uns dieser Magier-Geschichte ein bisschen widmen für das nächste Mal praktisch.
Mhm,
Jetzt haben wir auch schon gelernt, dass Magierinnen und Magier so ein bisschen mit der Geisterwelt verbandelt sind. Das finde ich auch cool.
Mhm.
Beim nächsten Mal werde ich diese Geister auf der Hochzeit-Geschichte so ein bisschen irgendwie bringen, was ich schon mal angesprochen hatte. Das ist sozusagen mein Backup-Mystery, wenn wir nächstes Mal fertig werden und das nicht so lange dauert einfach mit dem mit dieser Traumgeschichte sozusagen noch. Genau, und dann passt es ja auch damit drauf. Und dann werde ich aber fürs nächste Mal mitbringen oder werden wir uns mitbringen auf jeden Fall, wie können wir sozusagen diesen Onkel in Mystery verwandeln? Picken wir uns das mal raus. Ja. Finde ich cool.
Ja, ich glaube auch, was man sich schon jetzt so ein bisschen zurechtlegen könnte, damit man die Rahmung korrekt setzt. Und das meinte ich, deswegen ist ich glaube, die Hightide Firma hat die geringste Immanenz von der Dringlichkeit, aber die ist so umfassend, dass sie immer wieder auftauchen wird. Und ich glaube, es ist interessant, sich anzuschauen, wie gehen die mit Phänomenen um? Wie ist das Protokoll? Wie bespielt man das? Und was will man da vorher schon für Rahmungen setzen? Und wie viel Freiraum möchte man dort auch lassen? Dass man vielleicht sagt, hey, es gibt vielleicht Bedrohungsstufen von 1 bis 5, die halt verbunden sind mit Quarantänestufen von 1 bis 5. Und 1 ist halt ein Stern quasi, läuft draußen rum. 5 ist halt so, haben wir in diese andere Dimension gesperrt und vielleicht kann man das dann schon auch mit den Spielern beleuchten, mit dem entsprechenden Spieler, der auch dafür zuständig ist, abklären, dass man da Protokolle macht und dass das halt auch, also ich weiß, der muss glaube ich auch so Papierkram machen, wenn er Luckpoints ausgibt, oder ist das nicht so?
Der nächste Auftrag ist massively red-taped praktisch. Das finde ich auch witzig.
Cool.
Genau, aber also ich glaube, das ist cool. Ich rutsche da auch so ein bisschen einfach rein. Mir war es jetzt nur wichtig, euch heute einmal wieder das allumfassende Ding zu machen und mal zu gucken, was sind so die, mit dir zusammen, was sind so was bietet am meisten Pulver für Arcs? Und ich glaube, es ist sicherlich diese Sache mit den Magiern, also verschwundene oder energiegedrainte Magier und Magierinnen, sowie diese Beschwörung und Apokalypse-Sache. Ich glaube, das sind schon die stärksten Sachen, weil ich meine, der andere bringt die Agency, das ist immer im Hintergrund, und der Verschwörungstheoretiker bringt keine Verschwörungstheorie in dem Sinne mit, sondern ist halt sozusagen einfach nur jemand, der bringt für uns mit, dass wir einen Mensch haben, mit dem wir uns identifizieren können, der diese Welt erlebt und von eiskalten Profis in die Welt eingeführt wird. Also das ist ein cooles Konzept einfach.
Achtung, jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Achtung, seid ihr alle bereit?
Okay. Aufschlag.
Und in der Traumwelt treffen die Kristallträumerin, die sich natürlich immer noch irgendwie so als so ein kleines Kind sieht oder vielleicht auch mehrere Formen annimmt und so frei fließt in ihren verschiedenen Altersstufen. Ja. Und so als Kind spielt die so mit Puppen. Und das sind natürlich die Puppen der Figuren, die halt so rumlaufen und spielt so Szenen nach aus ihrer Geschichte. Ne? Also vielleicht auch, wie die da hingekommen sind und dann so Ichabod Crane als Figur so auftaucht und sie sagt so, sehen Sie doch hin.
Cool.
Vielleicht auch Szenen aus der alten Kampagne nachspielt. Und ich fände es cool, wenn es schon so Foreshadowing geben würde zu diesen Themen. Also wenn quasi sie auch so ein Magier irgendwie so so hat, der so rumläuft und so, oh nein, ich werde ausgesaugt, nein, oh.
Ja, okay, finde ich mega cool.
Sehen Sie doch hin, alle Feen sind Gestaltwandler, sie sind unter uns. Und dann kommt so ein Ding von, wir müssen unbedingt den Weltuntergang verhindern. Und dann baut sie so einen kleinen Tower auf. Cool. Und dann kommt so die Figur und macht so den Tower kaputt. Oh, geht so alles kaputt. Und dann passiert das ja auch irgendwie alles.
Ja.
Kann schon auch da andeuten, also ich würde das halt ganz vage halten, vage und cool, inspirierend cool. Und dann drauf aufbauen, um den Spieler halt zu zeigen, hey, da geht's hin, ich hab's gesehen, das werden wir ein bisschen abarbeiten und dann hast du so einen kreativen, sage ich jetzt mal,
geil, ja, finde ich stark. Find ich
so
stark.
Eine Idee kannst du auch nur als so Traumsequenzen oder als Zeichnungen
cool.
zeigen von ihr. Kann auch am Kühlschrank hängen bei der Mutter, weißt du? Dass sie so Bilder finden von sich. Finde ich auch total interessant.
Ja, ist auch cool. Ja, ist auch geil. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Alright, cool. Ich bin, also wir haben nicht so richtig ein Problem jetzt heute gehabt. Wir haben über ganz viel gesprochen. Das ist aber auch
das
mal
Problem
okay.
Das Problem ist, dass man ja Rollenspiel leisten
das,
muss.
Das muss man einfach auch mal machen. Das ist mega cool. Genau, ich glaube, dieses Ding mit der Traum- mit dieser Kristallträumerin, ich glaube, das wird noch cool. Ich habe auch überlegt, vielleicht fällt auch der Turm. Vielleicht fällt wieder der Tower of London durch dieses Kristall und er löst sich in diesem Staub auf oder sowas und ist weg.
Ich glaube, ich wäre auch dafür zu haben, als Zuschauer von so einer Serie, wenn quasi die Kristallträumerin dann abgeschlossen ist und ich alleine gelassen werde mit der Frage, ist das alles nur erträumt?
Das auf jeden Fall.
Und dann der nächste Fall wieder so mit einer Nummer verbunden ist von irgendeinem abstrusen Wesen, was da drin ist oder eingesperrt werden muss, wo ich wieder mit so einer Frage zurückgelassen werde.
Ja, ich glaube, das ist genau der Vibe, der hier auch passt, was zu diesem Archives-Ding auch irgendwie passt. Das ist cool. Ja.
Okay. London Dawn Archives, finde ich echt gut.
Alright, ja, ich bin, glaube ich, happy. Und was lief denn gut?
Ich glaube, ich fand es ziemlich gut, dass wir, also ich finde die Karten cool, die du gemacht hast, von den, was du mitgebracht hast, was man in der neuen Staffel sehen will als Fanboy.
Ich will auch unbedingt die Wilde Jagd nochmal sehen, weil wir da nur mit diesem Erlkönig und die Wilde Jagd kam nie vor. Ich habe Bock, dass die mal irgendwie ankommen. Ist cool.
Ich glaube auch, diese Karten zu haben, ist cool, wenn man die mischen kann und ziehen kann. Ne? Also man kann sagen so, ha, cool, was nehmen wir denn rein aus dem Ding? Ja, und dann kann man so mal ziehen. Und wenn man Ichabod Crane sieht, sieht man halt auch mal. Oder man denkt sich, nee, jetzt kommt er erst recht vor. Der ist auch ein Fan-Favorite. Ja. Das finde ich richtig, richtig schön und zeigt natürlich auch, dass man sich Mühe gibt, die Sachen einzubauen, die früher schon mal da waren. Die Problematik bei sowas ist natürlich immer, dass es nur Sightseeing ist. Aber ich finde, alle Dinge, die gewählt wurden, die passen auch. Also ich will die auch sehen. Es ist nicht so, dass es nur aufkommen soll, sondern ich glaube, die führen uns auch immer in der Story weiter und können
Backstory-Design zu erzählen. Voll. Ja. Es ist auch tatsächlich, das ist was, das, also ich will nicht sagen, das lief nicht gut, das stimmt nämlich nicht.
Ja, ja.
Aber ich habe ja gesagt praktisch, hey, wow, letztes Mal war schon ganz schön viel Ballast. Also überleg mal, erste Staffel London Dawn, wir hatten irgendwie diesen Speer, der Jesus getötet hat, der irgendwo versteckt ist, die Urvampire, wir hatten irgendwie die Dämonen, die in der einen drin wohnt und so. Also es war wahnsinnig viel. Jede Figur hat alleine Stoff für eine ganze Kampagne mitgebracht, theoretisch.
Ja.
Das ist dieses Mal, ich habe ja gesagt, das war so viel Ballast, ich will so ein bisschen neu starten mit diesem Archives-Ding, weniger geworden, finde ich, weil wir haben einen, der ist halt nur in Anführungszeichen der Verschwörungstheoretiker, wir haben den einen, der ist halt, arbeitet halt für diese Agency, wir haben irgendwie den einen, der, wir haben diese Dämonen, klar, das ist ein wahnsinnig großes Päckchen, das müsste auch bespielt werden und Magier würde auch funktionieren, ohne dass man es irgendwie großartig weiter bespielt, ja, weil jetzt auch von der Spielerin nicht da wahnsinnig viel noch dazu kam, im Sinne von, und der Rat und hier, aber das ist alles play to find out, das kann alles noch kommen. Das hört sich jetzt gerade wie die Kritik an, ich finde das aber gut, weil wir eine sehr weiße oder eine sehr viel leerere Leinwand haben, auf der sich das jetzt entfalten kann. Und zwar durch zwei Komponenten. Zum einen durch uns und zum anderen durch die Spielerinnen und Spieler, weil so viele Leerstellen da noch vorhanden sind, die gefüllt werden müssen.
Genau, und die Frage ist nämlich, was kommt in die Leerstellen? Und da kommen wir zu dem anderen Punkt.
Ja.
Es hat jetzt jeder Spieler eine Karte hinzugefügt, aber eigentlich stimmt es ja nicht.
Ich habe auch
noch eigentlich Karte. Hast du noch keine Karte hinzugefügt. Und ich glaube, da ist ein bisschen die Leerstelle dann magisch. Das ist nämlich der Teil, mit dem du das versehen kannst, was du gerne hinzufügen würdest. Und ich mag auch, und jetzt nehmen wir mal als Beispiel, nicht als Gegenbeispiel, sondern mehr so als Vergleich, das meine ich wirklich gar nicht böse, sondern die unterschiedlichen Ansätze. Das eine war, was wir da vorgespielt waren, auch PBTA,
ja,
war Rise of the Five, es geht um fünf Drachen, es geht um diesen Weg, es geht um diese Reise, um diese epische Geschichte. Und hier haben wir jetzt einen viel freieren Ansatz, der von den Figuren her ausgeht und
ja,
quasi eher gärtnert, ne? Also im Schreiben nennt man es entweder Gärtnern oder Architektur. Und wir gärtnern jetzt, also wir pflanzen was und schauen uns das an, wie das wächst und überlegen uns, wie funktioniert das alles zusammen. Und das macht auch im Gespräch enorm viel Spaß, etwas nicht auf einen Weg zu bringen, sondern eher sich zu überlegen, ach interessant, was gärtnern wir denn jetzt hier weiter und was könnte denn daraus wachsen? Das macht auch, glaube ich, viel von dem kreativen Spiel am Tisch aus, mhm, und ist sehr inspirierend für mich. Also ich genieße das gerade total. Wie gesagt, nicht, dass es vorher schlecht war, es war vorher auch sehr episch und cool, aber wir haben jetzt durch diese figurenzentristische Erzählung irgendwie auch so ein bisschen den Modus gewechselt und ich finde es auch gerade einfach angenehm.
Voll, ich auch. Und tatsächlich muss ich auch sagen, das stellt diese Rise of the Five-Kampagne in keinster Weise unter den Scheffel, weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Aber wie du sagst, ganz anderer Modus des Spiels. Ich glaube, würde ich jetzt nochmal anfangen, Dungeon World zu spielen, würde ich es genau so auch spielen. Und so ist es, glaube ich, auch gedacht. Also, lass mal Figuren bauen. Wir gehen mal in einen x-beliebigen Dungeon, um da was rauszuholen. Und dann fangen wir einfach mal an zu spielen. Und wir gucken mal, wohin die Figuren uns finden. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass natürlich diese Welt hier schon so reich ist durch SpielerInnen-Input, durch die vergangenen Staffeln, dass das natürlich hier auch die Leitplanken irgendwie relativ cool sind und wir kennen die Regeln, aber wir können die trotzdem jederzeit durchbrechen wegen diesem Neustart-Ding.
Ich glaube, es hat auch was mit dem System zu tun. Man merkt halt dem auch, ja, Dungeon World schon auch das Alter etwas an.
Locker,
und ja, hier haben wir sehr kreative Prompts, also sehr viel Anregung, ja, der Figuren, die sind sehr bunt. Und ich glaube, gerade in den Beziehungen und auch den Fragen, die dort gestellt werden, in den Luck Points, die danach etwas generieren, ja, die sorgen, ja, so dafür, dass die Spieler automatisch schon mitgestalten und dadurch ein wenig über diese imaginäre Grenze zwischen Spielleitungen und, ja, Spieler treten,
absolut,
die sie später dann wieder, sie können dann später wieder hinter diese Grenze gehen, aber, mhm, sie können jetzt mitgestalten, viel mit reingeben und dann hat man dieses gemeinsame Erzählen,
ja,
und ab und zu gibt man das auch ab. Das meinte ich auch ein bisschen mit dem oldschooligen Rise of the Five beziehungsweise, ja, dem oldschooligen Dungeon World. Ich glaube, so ein Komplett-Overhaul für Fantasy-PBTA würde dem nicht schlecht tun, denn im Kern ist Fantasy ja nur ein Genre und da könnte man bestimmt auch ein Monster of the Week daraus machen.
Glaube ich auch, ja.
Und genau diese Punkte auch mit beleuchten, die ja mittlerweile schon in den Medien angekommen sind.
Ja.
Man scheut sich, glaube ich, nur davor, das anzufassen,
ich glaub,
weil Dungeon World,
ja,
schon so gut ist, ja, auch,
ja, ja,
diesem, auch dem so gerecht wird, ja.
Ja, gut, aber das ist aber ein anderes Thema. Aber was ich mega cool fand heute noch, war einfach mal dir zu erzählen, was da irgendwie passiert ist. Und ich fand cool, dass du direkt relativ ähnlich oder parallel zu meinem Gefühl diese zwei, drei Sachen rausgepickt hast, die du interessant findest und cool findest.
Ja, total.
Man kann auch immer wieder dahin zurück zu diesen Sachen. Also da steht, ich habe ja auch nicht alles vorgelesen, aber ne, auch sowas wie irgendwie die Jenna ist sozusagen, nee, also Lucia, diese Dämonin, was völlig paradox ist, ist auf eine gewisse Art und Weise das Gewissen, wenn ja, unserer Magierin die Macht zu Kopf steigt oder so. Also interessante Sachen, aber das ist alles eher, was am Spieltisch stattfindet. Das müssen wir gar nicht zwingend hier mit reinbringen. Und ich fand cool, wir haben sehr gut fokussiert irgendwie diese Sachen durchgearbeitet und das würde ich auch jedem empfehlen, selbst wenn das System nicht vorgibt, dass ihr so eine Relationship Map baut. Macht sowas, ihr müsst es ja nicht mit Pfeilen untereinander machen, ihr könnt es auch als Notizen aufschreiben einfach. Macht es, das predigen wir ja hier schon, oder was heißt predigen wir, aber wir sagen das ja schon seit sehr langer Zeit, figurenzentrierte Kampagnen fühlen sich immer geil an. Und ob ihr da jetzt irgendwie einfach ob man da jetzt einfach eine vorgeschriebene Kampagne runterrockt und die personalisiert durch dieses figurenzentrierte Leiten, oder ob man einfach die ganze Kampagne drauf aufbauen lässt, auf dem, was irgendwie von der Gruppe kommt. Das ist dann zweitrangig. Ich finde aber generell, das zu machen und sich, wenn man was vorbereitet, einfach zu überlegen und immer mal wieder so kurze Gegenchecks zu machen, zwischendrin auch während der Kampagne.
Auf jeden Fall, ja.
Ist das hier alles mit drin? Du hast vorhin den Call gemacht. Die haben das alle aufgeschrieben, eins pro Figur. Und das muss dann auch dran kommen. Die Antwort ist einfach. Ja, hast du recht. Und das fand ich gut, dass du das gesagt hast. Ja.
Ja, aber die Frage muss man sich stellen und die Antwort muss auch nicht immer sein, dass es vorkommen muss. Ich glaube aber, in der Kampagnenform, in unserer Form, wie wir das machen, darf das durchaus ein Ziel sein und setzt auch jetzt kein Scheitern voraus, wenn wir es nicht tun. Ich glaube, es gibt, das sind natürlich zwei Punkte eines Kontinuums, wie sehr Figuren betont, wie sehr Plot betont etwas ist. Ja. Ich glaube, improvisiertes Spiel und auch die Sly Flourish Methode beginnt ja mit der Auflistung der Spielfiguren, weil die bei dir am Tisch sitzen und deswegen besonders wichtig sind. Und es ist dann schön, auch die Prep immer auf die Figuren zuzuschneiden. Das ist immer gut. Das funktioniert auch bei plotbetonten Abenteuern, bei denen man vielleicht wirklich sich eher darum kümmert, dass man so Checkpoints abarbeitet. Da ist auch wichtig, dass die Figuren drin sind. Und das haben wir ja auch eigentlich immer geschafft, auch bei den anderen Kampagnen das mit reinzubringen. Ja. Ich glaube, du hast eins richtig gefühlt. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Dingen im Rollenspiel so, auch wenn man eine neue Kampagne beginnt, da ist so viel möglich. Da ist so viel Magie, total, da ist so viel, alles ist aufregend. Und ich glaube, man darf sich nicht davor scheuen, auch zu sagen, es ist ganz normal, dass man nicht alles davon erfüllen kann. Man kann es probieren, aber als Gruppe, man wird nicht die perfekte Kampagne spielen, aber man wird, wenn sich alle anstrengen und man sich quasi, wenn alle mit am Strang zieht, wird man eine gute Kampagne spielen. Das glaube ich, da bin ich der festen Überzeugung. Und vielleicht auch eine großartige. Aber man kann nicht das Alte wiedererwecken, sonst würde man wahrscheinlich einen Zombie machen, sondern man muss neue Faszinationen finden. Und ich finde es richtig stark, das gemeinsam mit den Spielern zu arbeiten. Und ich glaube, das haben wir heute gemacht und dem sind wir auch gerecht geworden.
Ja.
Denn ich habe hier eine Checkliste mit Dingen, die ich mit reinwerfen kann, wie Ideekarten, und kann sagen, hey, vielleicht waren das die Feen. Und auf automatisch ist ein Spieler glücklich, dass sein Thema vorkommt.
True.
Das ist ein mächtiges Tool. Und wenn das auch nur eine Checkliste bei euch irgendwo im Dokument ist, wo ihr mal abhakt, haben wir das mal gemacht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch finden, dass es euch hilft. Und so würde ich es auch hier handhaben. Ich werde diese kleine Liste, die ich gemacht habe, hüten wie meinen Augapfel und zu den Ideekarten dazu machen.
Perfekt.
Hier, und da steht das drauf.
Perfekt.
Und
Okay, also ich finde, das ist ein optimales Schlusswort auf jeden Fall. Ich freue mich auf jetzt irgendwie diese Kampagne und das auch mit dir vorzubereiten und für euch da draußen, auch irgendwie mit euch da draußen, wenn ihr jetzt Ideen habt, und manchmal ist es ja so, man hört sowas und dann sparkt direkt irgendwie, also sprühen direkt die Funken der Kreativität. Schreibt uns. Ich freue mich immer, wenn ihr da Ideen habt. Ich bin da immer offen.
Ich habe auch jetzt Lust, London Dawn Archives zu spielen. Ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein
gutes Zeichen, ja. Nice. Alright, dann wünsche ich euch und dir natürlich, Mirko, wie immer eine rollenspielreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.